Der Predigtext für diesen vierten Advent steht im Philipperbrief im Kapitel 4, also in dem Textabschnitt, aus dem auch unser Wochenspruch stammt. Der Apostel Paulus schreibt: Freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freuet euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Ganz von Freude bestimmt ist der vierte Advent. Die Sonntage davor, die lassen Freude auch schon anklingen, aber die haben auch ihre ernsten Teile. Besonders der dritte Advent ist eigentlich eher ein ernster Adventssonntag. Aber jetzt sind wir ganz nahe vor der Geburt des Herrn, da ist Freude angesagt. Und die Bibeltexte und vor allem auch die Liedtexte dieses Sonntags, die stimmen in dieses große Freuen mit ein. Manches davon haben wir gesungen. Freut euch, der Herr ist nah. Oder freut euch Menschenkinder. Oder freue dich Welt, oder freue dich Erd- und Sternenzelt. Freuen wird sich wer gefunden, welchen Jubel, welche Freude. Wie geht's euch eigentlich mit all den Aufforderungen zur Freude? Funktioniert das bei euch? Freuen auf Kommando? Ich singe sie wirklich gern, die Advents- und Weihnachtslieder. Sie können meine Freude unterstützen oder auch wecken, aber verordnen lässt sich Freude ja nun wirklich nicht. Wer schlecht dran ist, vielleicht weil es gesundheitlich nicht gut geht, wer schlecht dran ist, weil die berufliche Lage schwierig und angespannt ist, vielleicht sogar bedrohlich, wer schlecht dran ist, weil die familiäre Situation so schwierig geworden ist oder weil er oder sie einfach einsam ist oder traurig, der kann sich ja nicht einfach freuen, weil das jetzt gesagt wird. Freut euch. Freuen, das kann man nicht auf Kommando, als ob da so ein Schalter umzulegen wäre und dann geht's. Und wer andere zur Freude auffordert, der muss auch einen guten Grund dafür geben, sonst ist das nur ein Sprücheklopfen. Das gilt auch für die vielen Freudenappelle jetzt in der Adventszeit und in der kommenden Weihnachtszeit. Wenn wir keinen guten Grund geliefert bekommen zur Freude, dann ist das alles nur hohles Geklingel. Das ist ja ein offenes Geheimnis, dass die Weihnachtszeit für viele Menschen vor allem Krisenzeit ist. Das ist die Zeit, wo die Spannung am deutlichsten zu spüren ist zwischen der Erwartung, die wir haben, und der Wirklichkeit, in der wir leben. Freut euch im Herrn alle Zeit, und abermals sage ich, freut euch. Diese Aufforderung des Apostel Paulus, die kann uns auch zu einer ziemlichen Belastung werden. Nun redet der Philipperbrief zu Leuten, für die Freude alles andere als selbstverständlich ist. Und er ist geschrieben von einem, der eigentlich viel mehr Grund hat, sich Sorgen zu machen, weil er in einer ganz schwierigen Situation ist. Die Gemeinde in Philippi wird mittlerweile deutlich angefeindet von außen. Die hat einen guten Start gehabt, aber dann hat sie auch sehr schnell ordentlich Gegenwind bekommen. Und die Probleme gibt es nicht nur von außerhalb der Gemeinde, sondern auch innerhalb der Gemeinde gibt es ganz schöne Spannungen. Das wird in diesem Brief auch angesprochen. Und Paulus selbst, der diesen Brief schreibt, der sitzt zur selben Zeit, wo er ihn schreibt, im Gefängnis, wahrscheinlich in Ephesus. Und der Prozess, der steht ihm noch bevor, und der Prozess und Ausgang, der ist völlig unklar. Es ist gut möglich, dass ein Todesurteil dabei herauskommt. Es geht ihm also ähnlich wie den Menschen, die im Iran plötzlich ins Gefängnis kommen, einfach aufgegriffen worden sind auf der Straße und die nun Angst haben müssen vor dem, was dabei rauskommt. Was für ein Prozess wird das und vor allen Dingen, was kommt am Ende dabei heraus? Unter solchen Umständen, da kann der Philipperbrief mit seinen vielen Aufrufen zur Freude, das Wort Freude kommt in diesem Brief so oft vor wie in keinem anderen von Paulus, der kann da ein bisschen überkandidelt wirken. Hat er sich in Stimmung reingeredet oder dreht er so langsam ein bisschen durch in seiner Zelle? Aber Paulus freut sich nicht ohne Grund und Paulus fordert auch nicht ohne Grund zur Freude auf. Es lohnt sich, das durchzubuchstabieren, was er da genau schreibt. Freut euch im Herrn. Und abermals sage ich, freut euch, der Herr ist nahe. Da lässt Paulus eins der ersten, der ältesten christlichen Bekenntnisse anklingen. Das ist so alt, dass es in der ja eigentlich griechisch geschriebenen Bibel, im griechisch geschriebenen Neuen Testament, noch in aramäischer Sprache überliefert wird. Maranatha, also der Herr kommt bald. Das ist das Bekenntnis der frühen Christen. Bald schon kommt Jesus wieder. Allerdings meint Paulus das nicht nur als ein Adventsbekenntnis, bald ist es soweit, dann kommt Jesus wieder, sondern er will der Gemeinde sagen, er ist ja jetzt schon da, jetzt ist er schon nahe. Darum schreibt Paulus dieses urchristliche Bekenntnis dann doch nicht in aramäischer Sprache auf, sondern in griechischer. Und da heißt es nicht, der Herr kommt bald, sondern der Herr ist nahe. Jetzt schon ist er bei euch. Und darum könnt ihr in ihm leben. Ihr müsst nicht auf ihn warten, sondern ihr könnt jetzt schon in ihm leben. Da eröffnet sich euch ein anderer Lebensraum. Wir müssen nicht die gegenwärtigen Spannungen und Sorgen und Nöte noch eine Zeit lang durchhalten und dann ist es endlich soweit, dann kommt der Herr wieder und das ist alles vorbei, sondern jetzt schon, mitten in den Dingen, die uns die Freude vergällen, jetzt schon, mitten in diesen Dingen ist Christus uns nahe und wir können in ihm leben. Und darum kann Paulus aus dem Gefängnis fröhliche Briefe schreiben. Darum kann er eine von außen und von innen bedrängte Gemeinde zur Freude auffordern. Euch ist der Herr nah, so wie ihr jetzt seid und so wie es euch jetzt geht. Und damit habt ihr allen Grund zur Freude. Aber wenn ihr Grund habt zur Freude, dann soll das auch Auswirkungen haben. Und darum fügt Paulus noch ein paar Aufforderungen dazu. Die erste ist: Sorgt euch um nichts. Ich finde, das ist schwierig. Sorgt euch um nichts, das ist doch genauso schwierig wie die Aufforderung, freut euch, als ob da so ein Schalter wäre, den man umlegen kann und dann sind die Sorgen vorbei oder dann ist die Freude da. Aber so meint Paulus das nicht. Was er meint ist, sorgt euch um nichts, indem ihr ganz genau hinschaut und eure Sorgen auch seht. Und indem ihr sie aussprecht, die Sorgen, aber eben aussprecht vor Gott. In allen Dingen, eben auch in euren Sorgen, lasst eure Bitten und in Gebet und Flehen vor Gott kund werden. Haltet nicht fest an euren Sorgen, indem ihr versucht, selber damit fertig zu werden, sondern sprecht sie aus vor Gott. Sagt sie ihm, gebt sie ihm. Und dann habt ihr auch Grund, mit Danksagung vor Gott zu stehen, mit Danksagung alles auszusprechen, was euch bewegt. Da zeigt sich, wenn Paulus von Freude redet, dann meint er nicht zuerst Stimmung. Stimmung ist wechselhaft. Viele Leute wollen jetzt zu Advent und zu Weihnachten so in eine bestimmte Stimmung reinkommen. Und das ist ja auch schön, wenn das gelingt. Ich freue mich auch, wenn ich in eine gute Stimmung komme. Aber Stimmung ist immer wechselhaft, das weiß jeder von uns. Und das gilt genauso auch für die Weihnachtsfreude. Die hängt eben nicht am Weihnachtsbaum, da gibt's ein Lied, die Weihnachtsfreude hängt nicht am Weihnachtsbaum. Aber die ist eben auch nicht festzumachen mit den Weihnachtsliedern. Die hängt nicht an unserer Stimmung, die hängt nicht am Weihnachtsbesuch oder am Weihnachtsbraten oder was sonst noch alles da ist, was uns Freude machen kann. Stimmung ist immer wechselhaft. Die Freude, die hat ihren Grund in der Beziehung zu Jesus Christus. Und in dieser Beziehung hat auch alles Schwierige, alles Traurige, alles, was uns Sorgen macht, seinen Platz. Das kann da ausgesprochen werden, das kann bei Jesus abgegeben werden. Die zweite Aufforderung, die Paulus noch anfügt, die heißt: Eure Güte lasst kund werden allen Menschen. Wenn es um Freude geht oder um Gebet oder um Sorge, dann geht es ja zuerst einmal um mich und um meine Beziehung zu Christus. Aber jetzt sollen auch die anderen Menschen in den Blick kommen. Eure Güte lasst kund werden allen Menschen. Wenn ihr den Beistand Jesu erlebt, wenn ihr euch in ihm freuen könnt, dann soll das nicht bei euch bleiben, sondern dann soll das auch bei anderen Menschen ankommen. Eure Güte lasst kund werden. Lasst auch andere etwas spüren von dem, was Jesus euch schenkt. Ein paar von den Älteren bei uns, die werden vielleicht noch im Ohr haben, dass Luther früher übersetzt hat: Eure Lindigkeit lasst kund werden allen Menschen. Habt ihr das noch im Ohr? Ein paar nicken, ja. Was ist das überhaupt, Lindigkeit? Ich habe ja etliche Jahre im Ruhrgebiet und danach noch in Wuppertal gewohnt. Da ist man schon nahe dran an Köln. Und in Köln heißt es immer, man muss auch jönne können. Versteht ihr das? Man muss auch gönnen können. Also man muss sich auch mitfreuen können, wenn jemand anderem was gelingt. Ist es das, eure Lindigkeit, den anderen auch mal was gönnen? Ich finde das nicht schlecht. Das ist eine gute Haltung, wenn man den anderen was gönnen kann. Aber was Paulus meint, ist mehr. Was er meint ist, wenn er sagt, eure Güte lasst kund werden den anderen Menschen, geht nicht mit den Ellenbogen voran durch euer Leben. Sorgt nicht zuerst für euer eigenes Recht und macht für euch selber Platz, sondern nehmt Maß an Jesus Christus. Zwei Kapitel vorher schreibt er das so: Ein jeder von euch soll so gesinnt sein, wie es der Gemeinschaft mit Jesus Christus entspricht. Und der hat auf sein gutes Recht verzichtet, im Himmel als der Gottessohn zu leben. Der ist auf diese Welt gekommen und hat all sein gutes Recht hinter sich gelassen, um uns Menschen zu dienen, um sein Leben für uns zu geben. Das ist etwas, das wir nicht nachmachen können. Wir können nicht so wie Jesus unser Leben einsetzen für andere Menschen. Aber wir können in seiner Gesinnung leben, dass wir auf die anderen Menschen zugehen, dass wir ihnen Gutes nicht nur gönnen, sondern ihnen auch Gutes tun, dass wir das, was wir erfahren von Jesus Christus, auch weitergeben. Der Abschluss unseres Bibeltextes ist ein Segenswort. Und das Segenswort ist euch allen gut bekannt. Ich spreche es ja auch immer wieder. Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Ich finde, das ist ein wichtiges Wort, gerade in diesem Zusammenhang. Denn unser eigenes Herz, unsere Vernunft, die sind immer begrenzt. Was ist denn, wenn ich so betrübt oder so betroffen bin, dass ich mich wirklich überhaupt nicht freuen kann? Solche Situationen gibt es ja. Was ist, wenn mir die Sorgen so über den Kopf wachsen, dass ich sie einfach nicht mehr loswerde? Dass auch das Aussprechen der Sorgen mir nicht mehr hilft, sie sind immer noch bei mir. Was ist, wenn ich so verletzt bin, wenn man mich so mies behandelt hat, dass ich zur Güte gar nicht mehr in der Lage bin? Kennt ihr solche Situationen? Ich kenne das wohl. Dann nützen solche gut gemeinten Aufforderungen ja nichts, auch wenn sie noch so gut begründet sind. Dann kann mein Herz einfach nicht anders. Muss ich dann stecken bleiben in meinen eigenen Grenzen? Das Segenswort zum Schluss unseres Predigttextes, das nimmt unsere eigenen Grenzen ganz ernst. Aber es bleibt nicht stehen an unseren Grenzen. Der Friede Gottes ist höher als alle menschliche Vernunft, als alles menschliche Vermögen. Und dieser Friede, der soll unsere Herzen und unsere Sinne bewahren. Bewahren, wörtlich steht da eigentlich bewachen. Bewachen, damit unser Herz und unsere Sinne nicht zertreten werden von lebensfeindlichen Mächten. Bewachen vielleicht auch so, damit mein Herz, mein verletzter Stolz nicht selber Schaden anrichtet. Bewahren, das heißt auch gut aufbewahren, an einem sicheren Ort verwahren, damit sie gut behütet bleiben und keinen Schaden nehmen. Bei Gott, da ist mein Herz bewahrt. Bei Gott ist mein Herz gut aufgehoben, dann, wenn es Angst hat oder dann, wenn es verletzt ist, auch dann, wenn die Gefahr besteht, dass mein verletztes Herz platzt und die Wut rauskommt. All das wird eingeschlossen in diesen Segen. Der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne. Ein Segen ist kein frommer Wunsch. Ein Segen ist eine wirkungsvolle Zusage Gottes. So wird Gott an dir, an deinem Herzen und an deinen Sinnen handeln. Darum hast du guten Grund zur Freude. Amen.